Hallo liebe Community, ein frohes Hallo in die Runde, sage ich mal, hier bei Formquelle. Wir sind wieder beim Interview angelangt, heute mit Christina Jessen. Sie hat ein Buch geschrieben, darüber soll es hauptsächlich gehen, über das Thema Ayahuasca. Erstmal auch herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Herzlich willkommen. Und wenn du magst, kannst du dich auch gerne selbst vorstellen. Ich nehme an, du hast nicht nur ein Buch geschrieben, sondern machst auch andere Dinge.
Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, auch wenn ich sehr aufgeregt bin gerade. Ich bin Christina, 41 Jahre, Mutter einer 4-jährigen Tochter und eigentlich gelernte Redakteurin und Videojournalistin. Und habe mich aber vor ein paar Jahren auch durch das Buch quasi umorientiert und bin jetzt ein bisschen mehr in die Schiene Embodiment gegangen. Habe auch eine Yogalehrerausbildung gerade abgeschlossen, eine Kundalini-Yogalehrerausbildung, wo ich jetzt gerade anfange zu unterrichten auch. Bin jetzt gerade dabei, mein eigenes Business sozusagen aufzubauen, auch mit einer Freundin zusammen, ein Herzensprojekt, was wir umsetzen wollen und wo es darum geht, um Female Empowerment, also Frauen quasi zu stärken, weil es das gerade braucht in dieser Zeit. Genau.
Ist das ein Herzensprojekt von dir oder heißt das auch Herzensprojekt?
Das heißt, das ist ein Herzensprojekt von uns beiden, von meiner Freundin Nina und mir. Und das heißt Herzdame tatsächlich. Und wir haben das vor Corona angefangen umzusetzen, haben dort das erste Seminar gegeben. Dann kam Corona, konnten wir leider dann keine Seminare mehr anbieten letztes Jahr. Und jetzt sind wir gerade dabei, unser Konzept umzustellen auf online hauptsächlich. Weil das ja in vielen Bereichen trotzdem sehr gut funktioniert und dann gibt's zweimal im Jahr ein Highlight, wo man sich dann wirklich vor Ort trifft und die Dinge, die man nicht online machen kann, dann vor Ort macht.
Mhm. Aber Ayahuasca hat da jetzt mit nichts zu tun.
Ayahuasca war für mich quasi ein wichtiger Schritt in meinem Weg. Aber ich habe jetzt seit, sage ich mal, 5 Jahren ungefähr auch keine Zeremonie mehr gemacht. Aber für die Zeit damals war das für mich ein wichtiger Schritt, ja.
Da hast du jetzt schon einen wichtigen Aspekt angesprochen. Das heißt, du selber bietest keine Zeremonien in diesem Kontext an.
Nee, das würde ich mir auch nicht anmaßen. Also ich finde, man sollte da wirklich großen Respekt davor haben, vor dieser Pflanze und auch vor dem Ayahuasca-Geist sozusagen und überhaupt vor dieser Kultur. Ich sehe das sehr kritisch, wenn man irgendwie ein paar Zeremonien gemacht hat und sich danach dann gleich schon Schamane nennt und selber Zeremonien anbietet. Würde ich selber nicht anbieten. Ich habe insgesamt vielleicht 25 Zeremonien gemacht.
Und 25?
Ja.
Wow.
In einem Zeitraum von anderthalb bis 2 Jahren, sag ich mal. Ungefähr alle 2-3 Monate, glaube ich, war das so ungefähr. Es waren sehr intensive Prozesse, die ich damals gemacht habe. Aber ich würde niemals sagen, ich bin eine Ayahuasca-Expertin und würde mir jetzt zutrauen, selber Zeremonien zu geben. Nee. Würde ich nicht machen.
Was wäre denn dann, da greifen wir eigentlich quasi schon ein bisschen vor, dein Tipp, wenn man sich dafür interessiert, was nach diesem Interview dann wahrscheinlich auch der Fall sein wird, wie geht man da vor? Was ist denn eine Anlaufstelle dann oder wie würdest du das dann jemandem raten für einen Erstkontakt?
Mit dem Rat ist immer sehr schwierig. Ich habe am Anfang tatsächlich auch manchmal Ratschläge gegeben und oder quasi nicht Ratschläge, sondern Tipps, wo man sich informieren kann, beziehungsweise auch Schamanen weiterempfohlen. Aber ich finde das sehr schwierig, in dem Bereich wirklich Empfehlungen zu geben, weil ich gemerkt habe, auch in Peru, ich war sehr, sehr angetan von dem Schamanen, mit dem wir gearbeitet haben. Eine andere, mit der ich dort war, die war wiederum, kam nicht mit ihm klar. Und deswegen ist es total schwierig, weil das einfach eine persönliche Sache auch ist. Man kann sagen, ich empfehle den und den, bei dem habe ich gute Erfahrungen gemacht, bei dem fühlt man sich wohl und der hält den Raum gut und es ist ein safe space, so, das kann man machen, da kann man Leute empfehlen. Aber ob derjenige dann wirklich was für die Person ist, kann man dann nicht im Vorhinein sagen. Deswegen finde ich es sehr, sehr schwierig zu empfehlen. Ich könnte aber natürlich Webseiten und so weiter weiterempfehlen.
Ja. Wenn man sich an dich wendet, dann kannst du da weiterhelfen. Verstehe ich gut, das ist wahrscheinlich wie mit jedem Therapeuten ja auch. Ne? Und ich habe mich ein bisschen befasst auch mit dem Thema, weil mich das persönlich auch interessiert hat. Über lange Jahre, ich habe selber noch nicht konsumiert, weil auch immer irgendwie die Umstände nicht gegeben waren oder ich nicht die entsprechende Person, wo ich das gespürt habe, gefunden habe. Ich habe nur beobachtet jetzt, ich komme ja aus dem Köln-Bonner-Raum, wie vor einigen Jahren so eine Art Hype entstanden ist, mit allen Dingen, ne? Was so den Spirit beeinflusst und dass dann Schamanen eben in Köln Wochenenden angeboten haben, relativ hochpreisig. Ja, wo ich dann auch immer dachte, ist das jetzt zum Geld machen? Man weiß, wenn man das im Amazonas, wo das ja auch ursprünglich, glaube ich, herkommt, beheimatet ist, diesen Sud zu sich nimmt, dass es ja viel günstiger ist. Es ist eingebettet in eine Kultur, in ein Ritual. Man hat die Natur um sich. Wie stehst du dem dann gegenüber? Ne? Ist das auch deine Erfahrung, dass das irgendwie ausgeschlachtet wird? Wie viele Dinge, die ja aus dem Kontext einfach genommen werden, die sogenannten Drogen ja auch. Ne?
Ja, ich sehe das schon kritisch. Ja, gerade egal in welchem Bereich man schaut, überall kann man Sachen ausschlachten. Ne? Also wo Menschen sind, werden auch Dinge ausgeschlachtet, sage ich mal. Ne? Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde halt darauf achten, ich hab ja auch für mein Buch habe ich ein Interview auch geführt mit Christian Rätsch, dem Ethnopharmakologen, der seit über 30, 40 Jahren zu Ayahuasca forscht, der auch gesagt hat, es ist, was wir hier alles anbieten, ist eigentlich alles Quatsch, so nach dem Motto. Man muss schon, wenn dann am Amazonas selber eine Zeremonie mitmachen, weil dort eben der Dschungel und das ganze Gefüge dort auch dazugehört zu dem ganzen Ritual. Genau, und deswegen hat er mir damals gesagt, er würde nur zu jemandem gehen, der auch wirklich am Amazonas gelernt hat. Das kann natürlich ein Europäer sein, so wie auch mein José, der im Buch vorkommt. Der ist ursprünglich Italiener, hat aber 3-4 Jahre am Amazonas wirklich gelebt und die Pflanzenmedizin studiert und ist dann eben nach Pisa gegangen in die Anden und hat dort selber angeboten. Aber es ist auch eine Geschmacksfrage, auf was man, wir Westler, wir sind halt so drauf angelegt, deswegen habe ich es auch bei dem José gemacht, weil der auch ein Vor- und Nachgespräch gemacht hat vor den Zeremonien. Im Dschungel kann dir das anscheinend tatsächlich passieren. Ich war ja nicht im Dschungel, sondern eben bei dem José, bei dem Europäer, der sich eben spezialisiert auch auf europäische quasi Touristen, sage ich mal, ne? Da kann das schon passieren, dass du dann einfach in der Session alleingelassen wirst, ne? Du bist in irgendeinem Prozess und liegst da rum und keiner kümmert sich um dich. Und das ist aber normal für die. Also die haben dieses Betudeln, sage ich mal, was wir im Westen so kennen. Und Vorher- und Nachgespräch, das gibt's dort gar nicht so wirklich. Die haben sich jetzt teilweise schon umgestellt, scheinbar auch auf westliche Touristen, sage ich mal. Aber da kommt es wirklich drauf an, was für ein Center man da besucht, was haben die für einen Ursprung oder was haben die für ein Konzept und ja, da muss jeder selber gucken, womit er damit klarkommt auch.
Ja, es gingen auch viele Gedanken bei mir durch den Kopf.
Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage beantwortet
habe. Ja, ich muss auch gerade nachdenken. Es ging darum, genau, was dieser Hype auslöst. Und es rattert so, bei mir. Ja. Weil ich kenne das auch von Meditation, ne? Also oder auch vom Yoga. Ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt mit diesem, wie wir Wessis ticken oder wir westlichen Menschen, ne? Dass wenn ich einem Eingeborenen erzählen würde, ich meditiere, ich setze mich jetzt hin auf mein Yogakissen und mache eine Räucherkerze an, dann lachen die ja auch. Ja, ne? Genau. Es ist also, man hat so eine Struktur, so einen äußeren Rahmen und wie Osho das sagt, die sind die einfach Meditation. Ne? Das Meditation ist das, was du im Alltag ja machst. Und das fand ich jetzt ganz spannend, dass es eben da auch wahrscheinlich so der Fall ist und dass man das aber eben unserem Naturell entsprechend vielleicht trotzdem auffangen soll, weil ja Dinge passieren können.
Ja.
Und da habe ich auch noch eine weitere Frage zu. Es gibt durchaus ja die Erfahrungen, diese sogenannten Horrortrips, ne? Wie man die kennt. Oder Leute, die sagen, ich habe da einfach 3 Tage nur auf gut Deutsch mich erbrochen und Durchfall gehabt. Was für körperliche Phänomene passieren überhaupt? Wie kann die Pflanze mir eigentlich helfen? Was macht die überhaupt? Was spielt Heilung für eine Rolle? Und das Wichtigste natürlich, was war deine Motivation, überhaupt diesen Weg zu beschreiben? Das sind
jetzt sehr viele Fragen auf einmal.
Fangen wir an, wie bist du in Kontakt mit Ayahuasca gekommen?
Ja, okay. Genau, also ich habe 2011 war ich auf irgendeinem Vortrag, ich weiß gar nicht mehr, was genau das war, in Berlin, auch in Richtung Spiri-Szene. Und dort habe ich eine Frau kennengelernt, die zu mir meinte, die da drüben, die ist übrigens Schamane. Und genau, dann habe ich sie einfach angesprochen an dem Abend und sie quasi ausgequetscht, weil ich einfach generell so ein bisschen auf der Suche gerade zu der Zeit. Und sie hat mir dann von der verbotenen Pflanze erzählt. Und was man alles sehen kann und so weiter. Und in diesen Visionen und worum es geht bei dieser Pflanze. Und ich war so dermaßen angefixt. Ich habe sie die ganze Nacht dazu quasi irgendwie interviewt und habe dann am nächsten Tag angefangen zu recherchieren und mich hat dieses Thema einfach nicht mehr losgelassen. Und dann war ich irgendwann kurze Zeit drauf bei ihr in einer schamanischen Sitzung und habe ihr dann gesagt, wenn sie das nächste Mal dorthin reist, dann komme ich mit. Und dann habe ich das wahrgemacht und bin ein Jahr später dann mit ihr zusammen in einer kleinen Gruppe von 6 Leuten, wo auch die Nina zum Beispiel dabei war, mit der ich jetzt das Herz-Dame-Projekt auch mache. Ach so. Das war quasi unsere Verbindung, wie wir zusammengekommen sind, also für das Projekt und als Freundinnen. Genau, dann sind wir da hingereist und ich hatte aber tatsächlich große Zweifel vorher. Also ich hatte schon auch Angst, weil ich eben so viel auch gelesen hatte und gerade zu dem Zeitpunkt war dann auch irgendein 18-jähriger Amerikaner, der da von einem Schamanen verscharrt wurde nach einer Aya-Session, der ja wahrscheinlich vorher Drogen konsumiert hat, also was weiß ich, für was für Sachen. Das beißt sich ja mit Ayahuasca, man darf ja, muss ja vorher eine Diät einhalten und darf auch keine Drogen konsumieren vorher. Jedenfalls hatte ich wirklich Bedenken, das zu tun und mir haben auch viele Leute davon abgeraten, das zu tun, aber ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl gehabt, so, ich sollte das machen. So, also weil ich einfach so auf der Suche war nach mehr Tiefe irgendwie. Also ich habe als Redakteurin und Videojournalistin gearbeitet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht auf der einen Seite, aber es hat mich nie so richtig erfüllt. Also ich weiß noch, wie ich einen Abend am Fenster stand und irgendwie dachte, Mann, es muss irgendwie noch mehr geben. Wozu stehe ich jeden Morgen auf? Wozu und beschäftige mich irgendwie, gehe dann schon wieder schlafen? Also wirklich dieses klassische Sinnsucher-Ding so. Und und dann bin ich eben nach Peru gereist mit wahnsinnig hohen Erwartungen, weil ich ja schon wusste, was dort alles passieren kann und was man für Visionen bekommen kann und so weiter. Und ja, ich bin dann etwas enttäuscht worden, leider in Peru. Ich habe dann auch den Kaktus San Pedro kennengelernt und das war tatsächlich wie 10 Stunden Meditation in der Natur dort, umgeben von den Anden in dem Garten von dem Schaman. Und das hat mir für meine innere Reise damals viel, viel mehr quasi gegeben als diese Ayahuasca-Sessions und die mich einfach nur total mit Übelkeit überzogen haben.
Also du quasi. Hast es dann erlebt quasi?
Ja, ich habe es erlebt. Ich war einfach nur, mir war übel, aber das gehört halt einfach auch dazu. Mhm. Ne? Und gerade am Anfang ist das wohl noch häufiger so, dass einem, weil am Anfang, also es geht ja quasi darum, dass verschiedene Schichten, sagt man so, abgetragen werden. Und es ist eine Reinigung sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene. Und du isst ja auch vorher nichts stundenlang. Das heißt, was da rauskommt, ist ja eh nicht mehr Essen. Ne? Also man ist ja dann, ab morgens darf man nichts mehr essen und man macht das am Abend. Und dann ist es oftmals auch wie so ein energetisches übergeben. Ne? Und dann kommen da Geräusche, also völlig animalische Geräusche raus, wo man echt denkt, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Und aber man fühlt sich nach diesem Übergeben sozusagen, es wäre, als wäre man in eine andere Stufe quasi dann reingekommen, also wo man dann die Schwelle übertritt.
Nimmt man an dem Abend noch mehr? Also nimmt man das einmalig oder wird es aufgefrischt, sag ich mal, wenn man dann wieder sich erbrochen hat?
Man sitzt im Kreis zusammen und der Schamane macht erstmal sein Ritual und geht rum und räuchert jeden ein.
Mit mehreren Palo Leuten
Santa. Das war in so einem kleinen, in seinem Tempel im Garten, mit 6 Leuten dann auch tatsächlich, unter dem Sternenhimmel. Genau, und dann geht jeder einzeln nach vorne und er gibt ihm dann den kleinen Trunk. Ich habe nie so was Ekelhafteres getrunken als das, also ganz furchtbar. Okay. Das Bitterste, was ich je getrunken habe. Genau, und also allein das Trinken ist für mich, das war die krasseste Überwindung von allem. Und dann setzt man sich wieder auf seinen Platz und wartet einfach, was passiert. So, und bei mir passierte halt erstmal nichts. Und dann kann es sein, dass der Schamane, wenn nach einer Stunde immer auch nichts passiert ist, dann sagt er, ja, okay, kannst du mal nachtrinken, so, ne? Aber es gibt auch andere, die schon nach einem Tropfen komplett, also es ist wirklich, man kann das nicht so ganz nur auf die körperliche Komponente zurückbeziehen, dass jetzt einer der 3, also 100 Kilo wiegt, dass der mehr konsumieren muss als ein anderer, sondern es ist teilweise auch wie so eine energetische Komponente, die da eine Rolle spielt. Wenn du eh schon total feinfühlig und offen bist, dann, ne, oder auch ob dein Ego im Weg steht sozusagen. Ne? Also es gibt ja Leute, die ihre Kontrolle nicht abgeben können oder wollen. Und ja, ich glaube, mein Ego war relativ stark noch am Anfang. Da war eine andere noch, die hat, die brauchte 10 Sessions, um überhaupt mal irgendwas zu spüren. So. Und die war eigentlich, ja, also da erzähle ich alles auch im Buch, ihre Geschichte. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, das heißt, ich versuche den mal aufzugreifen, ja, den Faden. Das verstärkt noch, was vorhanden ist. Also wenn ich ja ein Ego habe, dann wird das erstmal auch in Erscheinung treten. Mhm. Wenn ich sowieso schon gut fühlen kann, kann ich vielleicht eher schon abfliegen. Ja, also ich stelle mir das gerade so vor, ein bisschen wie Matrix mit der Pille, mit Neo, ne? Und welche nimmst du? Und dann eröffnet sich, und jetzt kommt der spannende Teil, eröffnet sich ja eine andere Welt. Mhm. Und jetzt, ich will das jetzt gar nicht als Droge titulieren, aber vielleicht kannst du auf der, ist ja nun mal dieser, dieser Titel oder diese Benennung, das ist eine Droge. Es hängen wahrscheinlich gesellschaftliche gesetzliche Geschichten dahinter, warum man das nicht nehmen darf. Ist es bewusstseinstrübend? Ist es erweiternd? Jetzt verliere ich langsam den Faden. Was passiert da? Wie kann man zum Beispiel die Erfahrung, die man macht, ist wahrscheinlich individuell, von einer Halluzination zum Beispiel abgrenzen? Ist es nur eine Halluzination? Bekomme ich wirklich Einsicht in die Welt, wie sie ist? Was ist deine persönliche Geschichte? Was ist denn nach dem Erbrechen passiert?
Also in Peru tatsächlich waren das so nur so kleine Visionen. Als ich dann in Deutschland wieder war und dann über Umwege Schamanen in Österreich kennengelernt habe, da ging ja meine Reise dann weiter. Und dort tatsächlich hat sich für mich, haben sich für mich ganz neue Welten aufgetan, also was diese Visionen und so weiter anging. Vielleicht musste da erstmal was durchbrochen werden in Peru, quasi ein Samen gesetzt werden, wodurch das erst blühen konnte. Und das Thema Halluzinationen, das habe ich den Christian Rätsch auch gefragt. Es gibt halt angeblich auch Leute, die das Gleiche sehen, also selbst mit geöffneten Augen dann in der Zeremonie das Gleiche sehen. Dann wäre es, ist es quasi eine transpersonale Geschichte, ne? Etwas, was nicht nur deine aus deiner persönlichen Geschichte kommt. Und wenn ich jetzt auf meine Vision zurückblicke, dann kann ich auch nicht sagen, das ist jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur von mir kam sozusagen. Also das wird immer so leicht abgetan, Halluzination und damit gleich ja im Endeffekt Bullshit so, aber
und Drogentrip. Ja. Ne? Du bist auf deinem eigenen Drogentrip.
Ja. So, ne? Ja, aber es ist für mich überhaupt nicht Droge. Also das wird im Westen so gesehen, ja. Aber es ist wirklich eine Medizin, weil man wirklich so mit seiner tiefsten Essenz, so wie ich es empfunden habe, in Verbindung gebracht wird. Und da hat man wunderschöne Visionen von geometrische Formen hin zu irgendwelchen Buddha-Figuren, keine Ahnung, Sachen, die ich mir niemals ausdenken könnte im Sinne, wenn man auf das Thema Halluzination blickt, man könnte auch sagen, das Gehirn produziert auch, also die Realität ist eigentlich auch eine Halluzination. Ne? Das finde ich ist zu leicht abgetan für das, was man dann dort sieht. Also ich habe einfach erkannt, dass es, und das war das Heilsame auch für mich zu sehen, es gibt einfach noch so viel mehr als unsere materielle Welt und so viele andere Dimensionen. Ne? Also mir sind da Dinge passiert, wo ich gedacht habe, das kann ich keinem erzählen, weil das glaubt mir keiner. Und das ist aber es hat mir so eine tiefe, dadurch eben auch Heilung gebracht. Und ich glaube halt, dass Heilung im Endeffekt auf allen Ebenen, Heilung heißt ja auch ganz werden. Und für mich ist ein Mensch ganz, wenn er seine, wenn er sowohl physisch, psychisch, also seelisch und auch, also ja, insgesamt heil ist. Also ganz, und auch seine spirituelle Seite mit einbezieht. Und das ist halt im Besten. Das erblüht jetzt gerade wieder, hat man das Gefühl, dass das zurückkommt in dieser Zeitqualität gerade, weil wir einfach zu zugemüllt sind mit unserem Konsum, mit viel Ablenkung. Alles geht schnell, schnell, schnell und wir nehmen uns gar nicht mehr die Zeit, wirklich zu uns zu kommen und mit uns wirklich in Verbindung zu treten. Und das ist das, was Ayahuasca im Endeffekt macht. Also es ist nicht so, dass es dir etwas gibt, sondern es nimmt dir eigentlich nur den ganzen Müll, den du nicht mehr brauchst. So. Und das ist auch das, was beim Kotzen dann quasi rauskommt. Und nach jedem Kotzen quasi kommt dann eine neue Vision und man hat wieder eine neue Erkenntnis. Also ich habe so viele Einblicke bekommen in, warum ich welche Muster quasi in meinem Leben gefahren habe, warum ich welche Beziehungen geführt habe, Das ist wie so ein Draufschauen von so eine Draufsicht aufs Leben. Und man bekommt so eine, ja, so, aha, okay, deswegen, ah ja. Und so läuft, so, also so laufen dann manche Sessions ab, ne? Es gibt andere, die laufen ganz anders ab, aber das, so diese erkenntnisreichsten Sessions, die waren schon, also da, wo ich wirklich am nächsten Morgen aufgewacht bin, man schläft ja nicht wirklich, aber wo man wirklich so, wow, was war das? Also was, und allein dieses Gefühl, das gibt einem so eine Sättigung, sage ich mal, eine wirkliche Sättigung von der Seele, eine wirkliche Seelennahrung, würde ich es mal nennen. Das ist auch was ich nie vergessen werde. Ne? Nee. Und das ist, nee, niemals würde ich das vergessen. Und es ist so viel auch in meinem Alltag, wo ich daran denke. Einfach nur diese, zu wissen, ja, was es da noch gibt und wie, also es hat mich quasi mit meiner Selbstliebe auch total in Verbindung gebracht. Das war in einer Session auch so schlüsselmäßig, kam es immer wieder auf dieses Thema Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe. Es kam immer wieder, egal welches Thema kam, immer wieder war das sozusagen der Kern der ganzen Geschichte. Ja. Genau. Soll ich wieder
einfach weiterschauen? Das wirkt sehr lange nach. Ich kenne das vom Feuerlauf, diese Management-Training, ne, wo man das auch anbietet, und dann hat man so einen Effekt, ich habe meine Grenze überwunden, dann hält das einige Tage, vielleicht auch Wochen. Ich kenne das vom Kundalini-Yoga-Festival, dass man in so einen High kommt, auch erst recht, wenn man die Diät gemacht hat. Das kann im günstigsten Fall bis zum nächsten Festival halten. Mhm. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist diese Ayahuasca-Erfahrung etwas, was sich viel tiefer noch verankert in dir oder dir eine Übersicht gegeben hat, die quasi niemals gelöscht ist. Nee, also ich verstehe das so wie so ein Zugang, kollektiv wieder in die Weltenseele einzutauchen. Mhm. Und wie du sagst, du hast eigentlich schon zwei Fragen, vielen Dank dafür, vorweggenommen, beantwortet, eben was Heilung bedeutet, auch für dich, und was die näheren oder auch weiteren Folgen und Konsequenzen konkret für dein Leben dann sind, weil du schreibst in deinem Buch ja und hast es, glaube ich, auch gesagt, die Reise ging erst danach wirklich los. Oder wenn du dann wieder zurückgekommen bist nach Österreich oder Deutschland, vielleicht magst du da noch ein bisschen tiefer eingehen, ja, wo ist jetzt die Wirkung gewesen auf deinen Alltag? Ne?
Wie nimmst du das mit? Das war auch quasi die wichtigste Lektion, auch die uns der Schamane noch, der José in Peru noch mit auf den Weg gegeben hat, nachdem wir die ganzen Sessions gemacht haben, dass er gesagt hat, ja, Leute, jetzt habt ihr die Erfahrung gemacht, aber eigentlich geht es nicht darum, sondern es geht wirklich darum, das im Alltag zu integrieren, so, und sich auch wirklich die Zeit dafür zu nehmen und nicht quasi dann wieder einfach in seinen ganz normalen Alltag zurückzugehen, sondern wirklich die Erkenntnisse wirken zu lassen und zu gucken, auch das, was man erkannt hat, wirklich umzusetzen. Und da muss ich zugeben, ich bin auch nicht der disziplinierteste Mensch. Man fällt schnell auch wieder zurück in sein altes Muster, das ist definitiv so. Aber dennoch hat das für mich eine Tiefe erreicht, was für mich nichts anderes quasi bisher erreicht hat. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, in ganz tiefen Meditationen kommen sie auch in diesen Space. Ne, habe ich auch schon Leute getroffen, habe ich noch nicht so erfahren. Aber ja, man wird halt im Alltag, also man wird halt feinfühliger, was nicht immer nur gut ist, so, weil man einfach diesen ganzen, sage ich mal, den ganzen Gesellschaftsscheiß noch mehr, fliegt einem noch mehr um die Ohren als vorher, so, wo man vielleicht vorher so ein bisschen stumpf war, ein bisschen abgestumpfter war, ist man dann einfach noch viel, viel offener kurz nach einer Session dafür. Ne? Und ich merke halt, mit der Zeit legt man sich wieder die Schichten zu, damit man auch irgendwo einen Schutz hat, so, ne? Ist ja auch klar. Und ich habe dann aber für mich auch erkannt, ich möchte einfach diese spirituelle Komponente weiter in meinem Alltag haben und habe ja auch vorher schon angefangen mit Yoga und so und auch zu meditieren. Ich habe dann immer ein halbes Jahr durchgezogen, auch mit dem Meditieren, jeden Morgen dann 20 Minuten, aber kaum war dann irgendwas, dass sich mein Alter verändert hat, habe ich das oftmals dann diese Regel auch wieder gebrochen. Aber ich merke, ich bleibe trotzdem kontinuierlich dran, dass ich immer wieder dahin zurückfinde. Und ich habe dann irgendwann das Kundalini-Yoga entdeckt und merke, dass mich das auch natürlich total mit meiner Essenz verbindet. Und man muss einfach diese Disziplin haben. Und ich merke einfach, dass diese Disziplin, was für mich ein Riesenthema ist, aber auch was mit Selbstliebe zu tun hat. Und dann wirklich seinen Arsch hochzukriegen. So, ich merke zum Beispiel, dass mir meine Morgenroutine, die ich eingeführt habe, total gut tut. Also auch wenn ich keinen Bock habe, morgens um 6 aufzustehen oder noch früher, um mich da hinzusetzen. Aber diese Stunde, die ich mir morgens gebe mit 20 Minuten Kundalini-Yoga, dann meditieren und noch was schreiben.
Eine Stunde mit einem vierjährigen Kind.
Bevor sie wach ist. Also, ne, deswegen werden die Pläne eben auch oft durchkreuzt, wenn sie dann wach wird, ne, dann ist wieder vorbei, weil sie mich dann wieder zurückruft. Aber ich merke, diese Tage, wo ich das mache und das durchziehe, da bin ich einfach ganz anders. Man startet ganz anders in den Tag hinein und das ist es eben, das im Alltag auch beizubehalten. Und weil man dann auch schnell, sonst schnell wieder die Verbindung, finde ich, verliert nach oben. Und ich merke, dass ich aber auch dadurch genau meine Inspiration bekomme, indem ich mich immer wieder anbinde. Ja, also insofern.
Da kann ich direkt einhaken. Wir bei Formquelle bieten ja auch eine Challenge an jetzt in Zukunft, eine Harmonie-Challenge, um eben diese Anbindung wieder, die ja über mehrere Ebenen geht und gehen sollte, zu finden über 6 Wochen. Ich finde das total wichtig, dass man diesen Kontakt zu sich findet. Und ich habe das jetzt auch so vernommen, dass es ja auf einer Sinnsuche passiert ist. Irgendwie vernehme ich immer dieses Wort suchen, ne? Als letztes Wort vielleicht noch zu dem Thema, wo unterscheidet sich jetzt Ayahuasca als Mittel oder als Tool, sage ich mal, zu anderen auf dem Weg der Suche? Mhm. Gibt es überhaupt einen Unterschied oder ist es nachher die Qual der Wahl, die man hat? Man findet einfach sein Ding.
Naja, ich würde einfach sagen, ich würde es nicht generell jedem empfehlen, weil es einfach, es ist wirklich eine heftige Sache, die man da macht. Und wenn man Kontrollverlust nicht... Also wenn man damit nicht umgehen kann, dann sollte man das auch nicht tun. Also wenn man sich darauf nicht einlassen kann. Genauso bei psychischen Krankheiten.
Guter Hinweis.
Genau, ja. Also auch vor allem Psychosen und so weiter würde ich völlig von abraten. Man weiß ja auch, ne, je nachdem, wo man an wen man gerät, teilweise werden ja auch andere Pflanzen untergemischt im Amazonas hier zum Beispiel. Okay. Und wo die Leute dann auch durchdrehen oder teilweise auch hängen bleiben. Ich habe solche Geschichten schon gehört. Es ist einfach wirklich, es ist ein Booster. Man wird wirklich so bam reinkatapultiert in eine andere Welt und auch was seine Heilung angeht und so weiter. Aber es ist halt es ist halt dieser Booster. Du kannst diese Dinge aber auch mit anderen Sachen erreichen, ne? Ob das jetzt Atemtechniken sind oder Meditation.
Schöner Hinweis, dass man nicht immer die Autobahn nutzen soll. Nee. In diesem Zusammenhang, wer mehr darüber erfahren möchte, dieses wundervolle Buch, Der Weg des Kolibris, hat die Christina geschrieben oder auch mal hier rein, dass das auch jeder sehen und lesen kann. Ja, also da geht's nochmal um die individuelle Geschichte von dir, nochmal ein bisschen tiefer, als wir jetzt leider nur anreißen konnten. Ich würde gern viel mehr mit dir reden, aber unsere Zeit ist auch schon rum. Als letztes Wort vielleicht, was ist für dich Harmonie, weil wir ja auch diese Challenge anbieten, was verstehst du darunter? Mhm. Und dann, können wir da auch schon...
Harmonie ist für mich quasi, man bewegt sich auf einer Straße, man weicht immer so ein bisschen... rechts und links ab und immer wieder zurück quasi auf die Mittelspur zu finden. Also es gibt Amplituden in jede Richtung und die sind auch vollkommen richtig und gut, weil wenn man nur Harmonie hätte und nur geradeaus fahren würde, würde nichts passieren. Also man braucht ja auch diese Amplituden nach rechts und links. Und man muss auch mal wütend sein, man muss auch mal man muss die ganze Bandbreite einfach ausleben. Aber es ist halt wichtig, am Ende wieder quasi in die Spur zu kommen. Genau, das
ist für mich. Schönes Schlusswort. Ja. Wer mehr über dich, über dein Buch, über deine weiteren Bücher vielleicht und über dein Herzensprojekt erfahren möchte, wohin wendet man sich?
Der kann mir gerne schreiben, entweder auf herzdameseminare.de oder über Facebook, Der Weg des Kolibris. Und ansonsten bei Instagram findet man mich auch unter Christinaja Jessen. oder unter meine E-Mail-Adresse. christinajessen@rocketmail.com.
Dann haben wir sie jetzt alle zusammen. Wir werden es aber nochmal verlinken natürlich und das Interview schreiben. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich will gerne mehr noch erfahren. Aber leider ist die Zeit schon vorbei. Ja, und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Vielen lieben Dank. War sehr schön.